Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Im Laufe der Jahre hat man sich in Hamburg an den Anblick gewöhnt, wenn das walfischförmige Transportflugzeug Beluga über der Stadt Richtung Hamburg-Finkenwerder schwebt. Dabei ist der unförmige Riesenvogel Garant dafür, dass der multinationale Flugzeugbau mit Einbezug der Hansestadt reibungslos funktioniert, und das seit vielen Jahren schon. Mit dem eigens von Airbus entwickelten Beluga werden Rumpfsegmente, Tragflächen, Leit- und Triebwerke aller Airbus-Familien quer durch Europa geflogen. Zum großen Teil auch Bauteile aus dem Airbus-Werk Finkenwerder. Rund 12.000 Mitarbeiter sind derzeit auf dem 340 Hektar großen Industriegelände beschäftigt. In den 1930er Jahren wurden hier Wasserflugzeuge für Blohm und Voss gebaut. Jetzt rollen mehr als 200 Mittelstreckenflugzeuge pro Jahr aus den Hallen, wenige Meter von der Elbe entfernt.
Flieger vom Fließband. Wie der A320neo zum Erfolgs-Airliner wurde. Eine Sendung von Sven Arnert.
Jeden Tag werden gut 5000 Airbusianer mit der Hafenfähre über die Elbe auf die Halbinsel gebracht. Airbus ist der größte private Arbeitgeber und industrielle Ausbilder der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Segment der Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge blickt man bei Airbus positiv in die Zukunft. Gut 5.500 offene Bestellungen der Typen A318 bis A321 stehen noch in den Auftragsbüchern und würden allein die Serienproduktion 7 Jahre lang am Laufen halten. Bei Airbus laufen die Fertigungsstraßen auf Hochtouren, denn das neueste Flugzeug, der A320neo, hat bereits den Liniendienst bei der deutschen Lufthansa aufgenommen, die kürzlich ihren zweiten Mittelstreckenjet mit den extrem leisen Triebwerken feierlich in Empfang genommen hat. Ende 2010 gab der europäische Flugzeughersteller bekannt, dass die A320 in einer neuen Variante vorgestellt wird, der sogenannten Neo-Reihe. Die Lufthansa hat insgesamt 116 Flugzeuge dieses neuen Typs geordert. Die Bestellung hat einen Wert von insgesamt 13,3 Milliarden Dollar. 180 Passagiere kann das neue Flaggschiff der Mittelstrecke aufnehmen und verspricht hohe Effizienz mit 20% weniger Kraftstoffverbrauch. Olaf Lavrenz ist der Programmverantwortliche bei Airbus für alle Fertigungslinien der A320-Produktion und logistischer Kopf der Neo-Weiterentwicklung.
Also wir haben ja kein neues Flugzeug entwickelt, wir haben das Flugzeug weiterentwickelt. Die Triebwerke sind komplett neu entwickelt worden, zusammen mit den Triebwerkspartnern. Wir haben am Flügel Veränderungen vorgenommen. Den Sharklet ist auch Teil dieses Programms, auch wenn wir ihn schon früher eingeführt haben. Wie kommt man dazu? Es sind auch Forderungen aus dem Service heraus und natürlich die Forderung, auch ökonomischer zu fliegen, ist ganz klar. Aber auch die Reichweite zu erhöhen, ohne ein neues Flugzeug bauen zu müssen. Die Kunden kommen auf uns zu und sagen, wir möchten mehr Passagiere in das Flugzeug reinhaben. Wir wollen weniger verbrauchen, also die Kosten pro Sitz senken. Und wir wollen weiter fliegen mit eurem Flugzeug.
Seit fast 30 Jahren sind die mittlerweile knapp 7.000 Flugzeuge der A320-Familie weltweit im Einsatz und bei den Airlines beliebt. Alle 2 Sekunden startet irgendwo auf der Welt ein Jet aus dieser Typenserie, die sehr einheitlich strukturiert wurde. Mit einer Grundausbildung kann ein Linienpilot jedes Familienmitglied der A320-Serie, angefangen bei der kleinen A318, bis hin zur A321 fliegen. Den Fluggesellschaften bringt dies eine hohe Kostenersparnis ein. Für den Airbusianer Olaf Lavrenz eine logistische und produkttechnische Erfolgsgeschichte. Lavrenz bringt es auf einen einfachen Nenner.
Charakterisierung, eines der bestverkauftesten Muster überhaupt. Wie soll man so schön sagen, so der Ärgerpunkt auch ein bisschen für Boeing. Ist ein sehr modernes Flugzeug, was aber permanent auch weiterentwickelt wird, einmal mehr auch den Kundenwünschen angepasst wird. Ist das Flugzeug, was auf Airbus-Seite die höchste Produktionsrate hat und dementsprechend auch den höchsten Beitrag für das Geschäftsergebnis liefert.
Die A320 war das erste in Serie produzierte Zivilflugzeug, das ausschließlich über Fly-by-Wire gesteuert wird. Böse Zungen sprachen damals von einem fliegenden Computer und weniger von einem Flugzeug alter Prägung. Dieses seinerzeit revolutionäre, aus dem Militärflugzeugbau übernommene elektronische System ermöglicht die Steuerung des Flugzeuges ohne eine direkte mechanische Verbindung zwischen Steuervorrichtung und Steuerfläche. Statt eines Steuerhornes wird ein Sidestick verwendet. Das mit 6 Bildschirmen ausgerüstete Cockpit setzte Maßstäbe und hat eine neue Ära der Automatisierung des Linienflugverkehrs eingeläutet. Eine technische Revolution aus Europa. Airbus ist längst nicht mehr ein auf Europa begrenztes Unternehmen. Auf 7 weltweit verteilten Fertigungslinien produziert das 1969 gegründete multinationale Unternehmen seine Passagierflugzeuge, die sich derzeit ein klein wenig besser verkaufen als die Modelle des US-Herstellers Boeing. Airbus produziert am Firmenhauptsitz in Toulouse, im chinesischen Tianjin, eben in Hamburg-Finkenwerder und im neuesten Werk im US-amerikanischen Mobile. Das multinationale Zusammenspiel ist beeindruckend. Aus England, Spanien und Frankreich kommen die Komponenten per Flugzeug, Bahn oder LKW auf das Airbus-Werksgelände. Über die letzten 30 Jahre hat sich dieses multinationale Puzzlespiel bei Airbus gut etabliert. Über Zentralrechner wird nahezu jedes Einzelteil verfolgt und hinsichtlich Qualität und Transportweg optimiert.
Also ist schon extrem komplex das Ganze. Einmal, weil wir eben auch weltweite Lieferanten haben, die von überall eben nach Europa liefern müssen. Wie Europa ist für uns auch das Konsolidierungszentrum, auch für unsere Übersee. Es wird alles erstmal hier in Hamburg zusammengefasst und dann per Schiff weitertransportiert. Wenn wir über die Großbauteile sprechen hier in Europa, diese Großbauteile, also nehmen wir mal die vordere Rumpfsektion, die hintere Rumpfsektion, die Flügel, das Seitenleitwerk, ne, ganz markant die Haifischflosse hinten, das Höhenleitwerk, all das wird innerhalb Europas mit der Beluga transportiert, mit dem großen Transportflugzeug von Airbus. 5 an der Zahl haben wir. Und wir haben, einfach nur mal eine Zahl zu nennen, zwischen 3 und 4 Landungen der Beluga täglich in Finkenwerder hier, um diese ganzen Großbauteile anzuliefern und auch wieder abzuholen.
In den Hallen 6, 8 und 9 auf dem Betriebsgelände, das 500 Fußballfelder aufnehmen könnte, werden die Mitglieder der Airbus-Familie aus rund 1 Million Einzelteile für jedes Flugzeug zusammengebaut. An Station 40 erklärt Stationsleiter Björn Timm den Ablauf seiner Bausektion.
Grober Ablauf hier in der Endlinie in Hamburg bekommen wir ein Rumpfvorderteil aus Frankreich geliefert, wo auch schon die meisten Systeme montiert sind. Also in dem Rumpfvorderteil ist drin Isolierung, Hydraulikanlagen, elektrische Leitung, Wasserleitung, sowas ist schon vormontiert. Und wir bekommen eine Hecksektion, also die hintere Hälfte des Flugzeuges, hier intern aus unserer Halle 8, aus unserer Ausrüstungsmontage geliefert, wo auch Isolierung drin sind, hydraulische Leitungen, Wassersysteme, Elektrik, alles vormontiert ist. Und dann wird das Ganze auf der vorgelagerten Station 41, die vor 40 liegt, verbunden. Das heißt, aus der vorderen und hinteren Rumpfhälfte wird ein ganzer Flugzeugrumpf gefertigt. Dieser Flugzeugrumpf kommt dann, wenn er fertig ist, auf die Station 40, wo wir jetzt gerade stehen. Auf Station 40 bekommen wir den Rumpf von Station 41 geliefert. Wir bekommen Flügel und Fahrwerke aus England geliefert und montieren dann die Flügel am Rumpf. Und wenn die Flügel am Rumpf montiert sind, montieren wir noch die Fahrwerke. Sieht das erste Mal tatsächlich aus wie ein Flugzeug. Man kann sich vorstellen, was es werden soll. Und somit kann das Flugzeug bei uns aus der Station das erste Mal rollen.
Von Station 40 rollt der vormontierte Jet Richtung Station 35. Hier werden dann noch Höhenleitwerk, Seitenleitwerk und Heckspitze montiert und alle Systeme fertig verbunden. Die Verbindungen zwischen vorderem und hinterem Rumpf werden finalisiert, genauso wie Verbindungen der Kraftstoffsysteme an den Rumpf. Dann kommen die Flugzeugtester an die Reihe, zum Beispiel Volker Puczyszewski. Volker Puczyszewski, Work Package Leader der Endmontagehalle des A320 in Hamburg, steht vor einem unlackierten Testflugzeug der A320neo. Seine Aufgabe ist es, die Endmontagelinie für den A320neo vorzubereiten. Der 64-jährige Projektingenieur arbeitet seit 1990 für die A320-Familie, ist quasi einer der Väter der Endmontagelinie.
Wir sind mit einer Linie in Hamburg angefangen, haben die Erfahrung aus Toulouse umgesetzt hier. Es gab zwei Herausforderungen. Das ist einmal der Flügelanbau mit der Präzision, die Flügelrumpfverbindung herzustellen. Und das andere war eben halt der Funktionstest. Und im Bereich Funktionstest ist es so, dass einfach die Elektronik sich so rasant entwickelt hat, dass man das gesamte Testsystem einmal austauschen musste oder neu erfinden musste. Und wir sind jetzt in der dritten oder vierten Generation. Auch jetzt hier, um die neuen Triebwerke von NEON das Testsystem mit einzufügen, haben wir jetzt eine neue Generation von Testsystemen, um hier alle Flugzeuge zu testen.
Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied im modernen Verkehrsflugzeugbau ausmachen. Werkzeuge, Verfahren, Zeitersparnis. Flugzeugbau ist eine kostspielige und am Ende mit hohen Auftragsbeständen belohnte Zeit des Lernens. Learning by doing mit Milliardenbudget seit über 30 Jahren.
Man darf nicht vergessen, das Flugzeug, was 1986 gebaut worden ist, fliegt auch heute noch. Und die Computer sind immer noch dieselben oder die Slots sind dieselben, auch wenn die Computer selber mit neuen elektronischen Bausteinen gebaut werden. Von daher ist vom Grundflugzeug her keine großen Steps. Die großen Steps sind, dass man einfach die Linienaufstellung, das Bauprinzip geändert hat nach einer gewissen Zeit. Nicht mehr wie in Halle 14 Schrägaufstellung, sondern wir haben versucht, eine Flowline in Halle 9 zu integrieren, sodass wir in Längsausrichtung sind. Und das ist auch die Musterhalle, die quasi in China nachgebaut worden ist und jetzt in Mobile, Alabama nachgebaut worden ist. Bautechnisch versucht man natürlich auch bessere Bohrmaschinen und solche Sachen, aber die Technologie ist die gleiche geblieben.
Das Neue am NEO ist schnell in Worte gefasst.
Die A320 ist ein typischer 150-Sitzer. Kommt natürlich darauf an, wie der Airliner die Bestuhlung wählt. Können also auch mehr bis zu 180 Passagiere rein. Und durch NEO haben wir jetzt neue Triebwerke, die sehr viel spritsparender sind. Wir haben eine Fuel-Effizienz von -15%. Das bedeutet, dass man entweder eine größere Leistung hat und somit mehr Passagiere transportieren kann oder aber bei gleicher Tankfüllung, dass man weiter fliegen kann, zum Beispiel von Coast to Coast.
Der US-amerikanische Markt galt über Jahre als unerreichbar für Airbus. Mittlerweile zählt die A320 neben der Boeing 737 zum Standardflugzeug für den regionalen Flugverkehr in den USA. Markant an der NEO sind die schwungvoll nach oben gebogenen Flügelenden.
Und eine große Neuerung ist zum Beispiel, dass jetzt Chartlets angebaut werden. Wir hatten jetzt ja früher nur Wingtips. Und auch die helfen einfach weiter Sprit zu sparen und die Flugeigenschaften zu verbessern. Bei NEO gehört das einfach dazu. NEO gibt es nur mit Chartlets.
Das Testprogramm für die NEO ist im vollen Gang. Auch wenn schon die ersten Linienmaschinen im innerdeutschen Flugverkehr im Einsatz sind. Volker Buczyszewski zeigt das Innere einer Testmaschine, mit der auch am Boden Strukturtests durchgeführt werden. In dieser Phase hängen an den Triebwerksaufhängungen 3 Tonnen schwere Gewichte, die das Gewicht der Triebwerke simulieren sollen.
So, wir gehen mal ein bisschen rein. Das, was Sie hier sehen, das ist das dicke Powerkabel. Ground-Power-Kabel, mit dem das Flugzeug jetzt erstmal elektrisch und energiemäßig verseucht wird. Das hier ist die Flight Test Station, sehen Sie auch hier im eingefalteten Zustand. Hier werden die ganzen Parameter abgefragt und eingestellt. Also hier wird quasi diese V&V, Verification und Validation, durchgeführt. Im Cockpit werden auch Kameras montiert, um eben halt die Instrumente auch dort ablesen zu können, falls das Ganze unterbrochen werden sollte. Und hier hat man dann alles auf den verschiedenen Monitoren drauf. Alle Daten, die man zum Fliegen braucht. Das sind die ganzen Datenschränke, wo quasi der gesamte Flug datenmäßig aufbereitet wird. Und hier hinten links, da sehen Sie auch einige Wassertanks. Das sind Ballasttanks, mit denen eben auch versucht wird, je nachdem wie sie gefüllt sind, die Schwerpunktlage des Flugzeuges zu ändern, um hier halt auch wirkliche Passagierverteilung im Flugzeug zu simulieren. Und das Flugverhalten des Gesamtflugzeuges mit den neuen Triebwerken dann auch zu erarbeiten. Cockpit-Aufteilung ganz normal mit den Monitoren, den Primary Flight Display, Navigation Display und den Statusberichten. Hier oben das Flight Control Unit, wo die ganzen Flugdaten eingegeben werden können. Und so sind alle Airbus-Familienflugzeuge aufgebaut. Wir haben hier hinten die ganzen Circuit Breaker, wo die Systeme eingeschaltet werden. Und hier im Handbereich des Piloten oder Co-Piloten, dass dort die ganzen Systeme dann separat geschaltet, an- und ausgeschaltet werden können.
Ralf Maurer, Chemiker mit australischen Wurzeln, leitet den Airbus Paint Shop für die A320-Familie, die Lackiererei. Kleine Unsauberkeiten können mit speziellen Filzstücken abgerieben werden. Eine umständliche und zeitraubende Prozedur.
Das ist eigentlich das Frustrierende, wenn Sie ja, lackiert haben und dann checken und merken, Mist, daneben, muss neu, können Sie nicht gleich was machen, sondern müssen jetzt zugucken und warten, bis es getrocknet ist, ehe Sie es dann abschleifen können. Und Sie müssen echt lange warten, bis Sie schleifen können. Nur wenn Sie entlacken, das ist schwer steuerbar, ne? Das geht also durch bis zum Blech gegebenenfalls. Und das können Sie ja nicht kleinflächig machen, das können Sie nur großflächig machen. Eigentlich das gesamte Flugzeug. Ja, nur ein Teil vom Flugzeug chemisch zu entlacken, können Sie vergessen. Und es ist eine Riesensauerei. Sie gehen immer bis zum Nackenblech runter und müssen immer komplett neu aufbauen.
Neu lackierte Flugzeuge sehen aus wie aus dem Ei gepellt. In bunten, schrillen oder meist gedeckten Farben bemalt. So erst werden sie zum Aushängeschild der Fluggesellschaften. Der Weg von der gründlichen Werksmaschine zum Schmuckstück ist aber ein heikler. Während man im Flugzeugmodellbau seine Fehlbemalung oder einen wackeligen Pinselstrich einfach wieder übermalen oder mit Lösungsmittel wegwischen kann, ist ein Lackierfehler bei einem 100 Millionen Dollar teuren Airliner eine kleine Katastrophe. In der Regel geht nichts daneben. Farbliche Totalschäden gab es bisher kaum.
Ich habe in den 5,5 Jahren, wo ich hier war, haben wir 2-mal ein Flugzeug entlackt und wieder neu lackiert.
Revolutionär am Airbus-Flugzeugbau ist das Zeitmanagement, das Olaf Lavrenz und sein Team über die Jahrzehnte verfeinert und perfektioniert haben. Ende der 1990er Jahre hat die Endmontage noch 3 Monate gedauert. Jetzt benötigt das Flugzeug vom ersten Arbeitsgang bis zur Lackierung 6 Wochen. Ein logistisches Puzzle aus 1 Million Einzelteilen, das auf 340 Hektar Werksfläche präzise getaktet wird.
Wir fangen an hier auf einer bestimmten Station bis zur Auslieferung an den Kunden. Das ist so unser Wertstrom, den wir hier in unserer Verantwortung haben. Und da gucken wir uns eben an, wo verbrauchen wir eigentlich am meisten Zeit. Und dann gucken wir uns wiederum an, wenn wir diese Punkte identifiziert haben, warum verbrauchen wir eigentlich so viel Zeit dort? Ist das einmal, weil wir so viele Arbeitspakete drauf haben? Das heißt, Sie kommen also von der Großdarstellung, kommen Sie in die Kleindarstellung und schauen Sie dann nachher wirklich die Arbeitspakete auf den einzelnen Stationen an, zusammen mit den Mitarbeitern und fragen dann auch, okay, was behindert euch eigentlich, dass ihr schneller arbeiten könnt?
Im Fachjargon heißt das Design to Manufacture. Zusammen mit den Entwicklungsingenieuren werden Werkzeuge, Stationen und Arbeitswege minutengenau optimiert. So zum Beispiel, wenn andere Schrauben verbaut werden können, die mit einem schnelleren Werkzeug eingedreht oder gequetscht werden. Das sind für die Kostenplaner wertvolle Arbeitsminuten.
Einmessen des Flügels hat früher fast 2 Tage gedauert, jetzt braucht es ungefähr 2 Stunden mit Lasertechnologien, die wir eingeführt haben, um eben den Flügel vorzuvermessen und dann eben an der Rumpfsektion auch anzumessen. Wir haben, was das Bohren anbetrifft, kann man sehr schön verfolgen. Wir hier in Hamburg bohren wir zum Beispiel mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 3200 Umdrehungen pro Minute. In Alabama haben wir die neueste Technologie eingeführt, 22.000 Umdrehungen pro Minute. So, das bei 900 Nieten am Flügel pro Seite, können Sie einfach mal ausrechnen, was für eine Ersparnis wir da haben.
Das klingt sehr deutsch, meint auch Olaf Lavrenz.
Naja, wir Deutschen neigen ja manchmal dazu, das Ganze, wie sagen wir so schon, zu überdesignen. Also wirklich absolut perfekt zu machen. Wohin die Franzosen eher pragmatisch und sagen, lass uns mal ausprobieren. Und dieses lass uns mal ausprobieren ist natürlich alles unter einem kontrollierten Aspekt. Also wir machen jetzt nicht irgendwas am Flugzeug, wo wir sagen, lass mal gucken, was dann passiert. Das ist schon alles innerhalb der Prozeduren, die wir hier auch haben im Flugzeugbau. Aber wir gehen ein bisschen pragmatischer ran. Und die Chinesen sind extrem innovativ. Ja, was das anbetrifft. Und so haben wir da mit unseren 4 Endlinien, wenn irgendwo eine Idee hochkommt auf einem Bauplatz, weil die Bauplätze sind identisch, dann sagen wir, lass uns ausprobieren, was es bringt. Und dann wird es auf die anderen Endlinien mit übertragen. So haben wir einen permanenten Innovationszyklus etabliert, der auch uns in der Produktion immer weiterbringt.
Auf dem Airbus-Gelände denkt man natürlich auch schon an die Zeit nach dem Neo und wie man die derzeitige Produktionsfrequenz noch ausreizen kann. Ausgerechnet eine US-Firma mit Sitz in Everett, da wo Boeing sein Hauptwerk betreibt, wird eine weitere Produktionslinie in Hamburg-Finkenwerder aufbauen, und Airbus dabei helfen, seinen Ausstoß an Mittelstreckenjets zu erhöhen. Olaf Lavrenz.
Die Grenzen liegen erstmal, wenn man nicht in neue Hallen investieren wird und möchte, dann liegen sie einfach in dem Durchfluss. Wir sind im Moment, nehmen wir das Beispiel Hamburg, wir können in jeder Linie im Moment 8 Maschinen pro Monat produzieren, also 24 im 2,5-Tagestakt. Wir gehen jetzt auf den 2-Tage-Takt, das heißt, damit gewinnen wir 2 zusätzliche Maschinen pro Linie. Also können wir eben von diesen 24 können wir auf 30 Maschinen erhöhen. Dazu kommt noch, dass wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen haben, in Hamburg noch eine 4. Produktionslinie aufzubauen, die auch eine Kapazität von 10 haben wird. Mit anderen Worten, wir haben eine theoretische Möglichkeit von 40 Maschinen zu produzieren hier in Hamburg. Wir haben im Moment eine maximale Kapazität von 17 in Toulouse und jeweils 4 in Tianjin und in Mobile. Also wenn Sie jetzt einfach mal zusammengerechnet haben, haben wir eine theoretische Kapazität von 65 Flugzeugen. Wir streben im Moment eine Rate von 60 an in eine 2019, sodass wir noch ein bisschen Luft haben, da zu variieren.
Das Produktionslimit ist erreicht und überbrückt die Jahrzehnte bis zum von Airbus geplanten Concept Plane, einem vielleicht gläsernen Flugzeug in Flunderform, das in den Bereich konzeptioneller Science Fiction vorstößt. Olaf Lavrenz wird dann schon längst in Rente gegangen sein.
Ob es 40 Jahre sind, weiß ich nicht. Ich hoffe es auf der einen Seite, weil es ist ein super Flugzeug. Die Technologie, die es dann aber geben wird, wird sicherlich irgendwann das Flugzeug an sich in Frage stellen, ob dann nicht einmal ein neuer Wurf gemacht werden muss, um wirklich die kompletten neuen Technologien auch anzuwenden. Die nächsten 20 Jahre, glaube ich, sicher. Hoffe ich auch, weil dann kann ich beruhigt in Rente gehen.
Wenige Autominuten von der Werkshalle entfernt liegt das Delivery Center für die A320-Familie. Ein kleiner flughafenähnlicher Komplex, wo sich dann die Kunden aus aller Welt ihre nagelneuen Flugzeuge abholen können. Michael Fürst leitet das Center, das auch eine Art kultureller Schmelztiegel ist. Polyglott geht es hier zu. Gerade ist eine Gruppe chinesischer Kunden eingetroffen, die ihre A320 und in naher Zukunft auch den Neo abholen werden. Michael Fürst ist der Chef des Delivery Centers und ein bisschen auch eine Art internationaler Herbergsvater, der tagtäglich Firmenvertreter aus aller Welt begrüßt und betreut. Zurzeit sind chinesische Kunden hoch im Kurs.
Das sind 3 von denen da, aber die sind angekommen, 20. 3 sind denn hier, die mit uns die Abnahme durchspielen. Und die anderen sind, ja, weil es eben eine Art auch Incentive ist, gucken sich die Stadt an. Wir haben hier 3 bis 4 Kollegen, die sich also die ganzen Besuche für die chinesischen Kunden explizieren. Die sprechen auch alle fließend Chinesisch. Und um dann sich also die Abläufe mit denen abzustimmen und dann mit uns, wie weit wir den Liefervorgang machen. Die sitzen auch direkt hier im Delivery Center, die Kollegen, die vom Contract kommen, um eben diese Abläufe hier mit denen sicherzustellen. Und ich würde sagen, wir haben, glaube ich, damit eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, dass man dieses Investment, wenn man das so sagen kann, für die Leute, macht sich echt bezahlt, dass wir also hier eigentlich sehr gute Erfahrung haben. Ich glaube, die Chinesen kommen sehr gerne zu uns und wir arbeiten auch sehr gerne mit denen zusammen. Das passt eigentlich. Wir versuchen in dem einen oder anderen, dass wir dann auch darauf eingehen, dass wir mit den Kollegen letztens sehr schön chinesisch essen gegangen sind. In Hamburg hat man auch die Möglichkeit, richtig traditionell chinesisch zu kriegen. Das wird von denen schon sehr gut aufgenommen.
Über Hamburgs oft trübem Himmel starten täglich die frisch lackierten Maschinen in alle Welt. Und demnächst auch der A320 Neo, der rein äußerlich von der Ursprungsversion kaum zu unterscheiden ist. Man könnte den Unterschied hören, denn der Neo soll ja noch leiser sein als sein Vorgänger. Mit dem Neo möchte Airbus seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Bis zu dem Tag, wo der kommerzielle Passagierflug neu erfunden werden könnte. Und das könnte noch lange dauern.
Flieger vom Fließband. Wie der A320 Neo zum Erfolgs-Airliner wurde. Sie hörten eine Sendung von Sven Arnert. Gesprochen hat Michael Köppel. Redaktion und Produktion Franz Thomandl. Morgen in den Dimensionen die eisige Welt des Saturns. Die Raumsonde Cassini erforscht seit 11 Jahren den Planeten und seine Monde.